Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Herzlich willkommen im Jahr 1974. Hier ist der grandiose Podcast für alle Beatles-Fans.
Die 10 größten Alben der Beatles von 1970 bis 1980.
Mit vielen, vielen Überraschungen und mit Kollege Markus Dresen an meiner Seite.
Und dem...
Mehr fällt Ihnen nicht ein, ja?
Und Oliver Perrall.
Das Jahr 1973 war ein gigantisches Jahr mit einem Riesenalbum mit dem Titel Great, was schon alles aussagt. Für uns auch in der Zusammenstellung der bisherigen Playlist ist das absolute Highlight.
Aber es wird noch besser.
Wir legen noch einen drauf und da sind wir nämlich im Jahr 1974.
Und falls sich der geneigte bzw. die geneigte Hörerin jetzt fragt, sind das debile, grenzdebile Menschen? Was sprechen die? Also zuerst mal ein klares Ja. Ja.
Das sind wir auch gerne.
Genau. Aber wir befinden uns in einem Paralleluniversum, was auch ein Beweis für die Grenzdebilität wäre. In diesem Paralleluniversum haben sich die Beatles 1970 nicht getrennt.
Genau. Und veröffentlichen in jedem Jahr ein neues Beatles-Album.
Genau. Und wir fangen 1974, finde ich jetzt mal fairerweise an, mit George Harrison. Wir haben noch nie mit George Harrison angefangen.
Das stimmt. Das wird Zeit. Er hat eine schwere Zeit durchlebt, glaube ich, 1974. Also erstmal hat er eine schwere Kehlkopfentzündung gehabt, die ihn lange, lange behindert hat. Übrigens auch bei der Produktion des Albums in dem Jahr.
Genau, das Album hieß Dark Horse. Mhm. Und einfach mal als Beispiel, der Titelsong, da hört man es einfach sowas von scheiße gut.
Ja.
Ich meine, er ist einfach nicht Joe Cocker.
Ihm wurde abgeraten, aber er hat nicht drauf gehört, er hat es durchgezogen.
Er hatte seine erste Solo-Tour geplant und wollte dafür noch schnell ein Album aufnehmen, damit er was zum Promoten hat. Und dann hat er halt dieses Album aufgenommen. Die Solo-Tour war auch ein Fiasko, weil er halt einfach nicht singen konnte. Am Schluss, er musste es abbrechen, weil er einfach nur noch krächzen konnte.
Am Ende waren es trotzdem 45 Konzerte in irgendwie knapp 30 in 30 Städten. Also das war schon eine richtige Tortur, der sich da ausgesetzt hat. Und dann gab es auch noch private Probleme. Seine Frau Patty hat sich getrennt, ist mit einem anderen durchgebrannt und der andere hieß
Harry Clapton.
Genau. Der übrigens bei der Produktion des Albums auch als Gastmusiker übrigens mit am Start war.
Irgendwie haben die es geschafft, trotzdem noch befreundet zu sein.
Übrigens nicht nur Eric Clapton, auch Steve Winwood war mit dabei. Ringo Starr, klar, alter Kumpel. Ron Wood von den Rolling Stones. Mick Jones von Foreigner. Und Billy Preston, also ein riesen Star-Aufgebot auf dem Album. Wahnsinn.
Naja, ich meine, wenn einer der Fab Four einlädt, dann kommen sie alle.
Sagt man nicht nein.
Allerdings in unserem Paralleluniversum würden da keine Gastmusiker auf den Album.
Genau, weil die Beatles haben sich ja nicht getrennt in unserem Paralleluniversum.
Richtig, deswegen gibt es da keinen Bassisten, kein fremdloses Paul McCartney. Es gibt aber trotzdem auf dem Album, auch wenn es teilweise wirklich, also es ist wirklich schwer anzuhören, was er da so rumkrächzt. Ich finde ja, dass der Song hier saugut ist.
Jazz-Elemente mit drin, ne?
Total cool. Ich finde es super cool. Man muss auch ganz ehrlich sagen, also letztendlich, während Paul McCartney war und John Lennon, hat George Harrison sich weiterentwickelt, muss man ganz ehrlich sagen. Also Ist cool.
Hat so ein bisschen West Coast mäßig was mit dabei. Donald Fagen könnte für die Instrumentalisierung hier auch durchaus verantwortlich sein. Klingt gut, klingt innovativ für die Zeit, muss man schon sagen.
Also ich würde das gerne mit draufnehmen.
Ja, notieren wir mal.
Far East Man heißt es.
Far East Man.
So. George, hast du schon mal einen Titel drauf, wa?
Ja, die Hürde ist natürlich hoch, das ist klar. Und das war ja für George Harrison auch nie selbstverständlich, auf Beatles-Alben mit eigenen Songs existent zu sein.
Ich finde aber, ein zweiter Song ist musikalisch ähnlich und durchaus sehr schön, finde ich.
Bisschen poppig. Aber er quält sich. Man merkt,
er quält sich. Aber es ist eine coole Nummer.
Ja, cooler Groove, cooler Sound.
Also My Your Love kommt auch mit auf die Liste.
Wir gucken das Ding an.
Ja, in der letzten Liste, nur um es mal zu erwähnen, nicht alles, was auf die Liste draufkommt, schafft es dann auch aufs Album. Am letzten Mal war es einer von John Lennon, der Song. Das muss man vielleicht auch nochmal hier erwähnen. Ich habe durchaus Vorlieben für Paul McCartney.
Und ich habe große Vorlieben für John Lennon.
Ja, und insofern.
Ich bin ein Riesenfan von John Lennon. Er ist also wirklich mein musikalisches Vorbild. Und er ist ein großer gewesen.
Okay. lass uns die Taten sprechen. Wir haben diese Alben natürlich alle durchgehört. Mhm. Und ich würde mal sagen, bei Dark Horse, da gibt's schon noch musikalisch so ein paar andere Nummern, aber da ist der Gesang so scheiße.
Es wird dann auch irgendwann anstrengend, das zu hören, das muss man schon sagen.
Man also sitzt die ganze Zeit,
mag stimmen, aber die Stimme von George Harrison ist einfach, das ist schwierig und
man sitzt wirklich da, hört und macht die ganze Zeit, weil man denkt, jetzt muss er sich doch mal räuspern. Der klingt
von daher
so,
die beiden Titel, da haben wir schon die Highlights rausgefischt.
Definitiv. Ja. Also, wir haben George Harrison Songs. Interessanterweise, weil wir hatten ja das schlappe Jahr 1972, gibt es im Jahr 1974 auch ein neues Ringo-Album.
Tatsächlich, ja.
Und du
hast dich mit diesem Album etwas befasst. Das Jahr davor war ja das große Ringo-Jahr eigentlich mit zwei riesigen Nummern. Ja. I'm the Greatest, das war Titel Nummer 1 auf der A-Seite, also sozusagen der Starter, der Opener. Und auch natürlich der Titel Photograph steht eben auch für einen wunderbaren Ringo Starr, der da im Jahre 73 richtig Gas gegeben hat.
Aber
ob er das halten kann, 74,
nee, ich
glaube
nicht.
Eher nicht. Ne?
Ich glaube, also den Titelsong, der ist wieder geschrieben, wie beim Vorgängeralbum von John Lennon, heißt Goodnight Vienna. Aber
ja, das Anzählen, das kann John Lennon immer richtig, richtig gut. Eine schön wilde Rock'n'Roll-Nummer.
Ja, aber es hält es nicht. Der Opener ist irgendwie gut.
Okay. Mit der Stimme von John Lennon würde die Nummer funktionieren, aber in dem Fall, es passt halt nicht zu Ringo Starr.
Definitiv. Also ich finde, die Nummer geht gar nicht. Es gibt dann noch eine Nummer drauf, die ist geschrieben von Elton John. Der spielt auch hier das Piano. Der Snookeroo.
Aber das gleiche Problem. Komposition, richtig gut, finde ich. Merkt man auch Elton John. Aber die gesangliche Umsetzung, da ist Ringo dann am Ende einfach auch ein bisschen überfordert, oder? Ja, muss man so sagen.
Definitiv. Das hat noch einen ganz schönen Refrain, aber trotzdem, er packt es einfach nicht.
Es wird schwierig, da die Philosophie durchzuziehen. Die besagt ja, Ringo muss auf jedes Beatles-Album mit einem Titel vertreten sein. Das wird,
kommt noch
wird
was.
Schwierig.
Es ist okay, aber es ist mir einfach viel zu sehr Barmusik und kein Beatles-Song. Kein Beatles-Song. Es gibt einen Song, den könnte ich mir sogar vorstellen. Das war auch eine relativ erfolgreiche Single. Das ist Ringo.
Es hat einen gewissen Humor, ne? Ein bisschen Goschen-Roman-Text.
Genau.
Das passt, ist eine lustige Nummer, macht Spaß. Also die würde schon drauf passen auf dem Beatles-Album.
Finde ich schon.
Ja.
Das ist, ich finde, das ist die typische, das ist wie Yellow Submarine, wie diese ganzen Nummern, wo man einfach sagt, okay, wir haben den No-No-Song, wir haben den...
Wir haben einen Ringo-Song gefunden, zum Glück, Gott sei Dank.
Es gibt, was noch relativ erwähnenswert ist auf diesem Album, gibt es die erste Kooperation mit Paul McCartney. Die sind ja heute gute Freunde, ich meine, sind die einzigen, die übrig sind. Was soll man da auch machen?
die Auswahl wird kleiner, das ist schon klar.
Die Freunde auch nicht aussuchen. Und, aber der Song ist toll, aber es ist wieder, man kann sich vorstellen, wie McCartney ihn singt, aber wenn Ringo ihn dann singt...
Ja, funktioniert gar nicht. Nein, nein.
Wir nehmen den No-No-Song. Ja,
wir nehmen den.
Wir nehmen definitiv den, definitiv den No-No-Song.
Okay, haben wir uns geeinigt.
Also, wir haben Far East Man und Maya Love von George Harrison und No-No-Song. Jetzt kommt...
Ja, wir müssen über zwei große Alben sprechen, die 74 tatsächlich rausgekommen sind. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Walls and Bridges, 1974, John Lennon.
Kind, es muss ja immer noch eine Steigerung geben. Genau. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin eigentlich gar nicht so. Ich habe eine Kritik gelesen, in der Kritik stand, dass es durchaus ein nicht wirklich kohärentes Album ist, aber das liegt doch einfach an seiner Situation. Mhm. Er hat auf der einen Seite seine John Lennon Songs geschrieben und auf der anderen Seite halt einfach auch nur gesoffen und mit seinen Kumpels halt irgendwie Musik gemacht. Was aber nicht zum Nachteil der Musik ist, muss man ganz ehrlich sagen.
Die neue Heimat von John Lennon war ja der Troubadour Club in Los Angeles, wo man wirklich eigentlich 24 Stunden Party gemacht hat. Irgendwann haben sie den Bogen überzogen. 74 wurden sie dann auch rausgeschmissen aus dem Laden, weil sie da bei Konzerten gestört haben. Also gab es immer kleine Konzerte in dem Club. Das war so ein bisschen das Wachrütteln für John Lennon, weil danach hat er sich dann auf dieses Album Walls and Bridges, auf die Produktion dann auch konzentriert. Und das Ergebnis, erstaunlicherweise finde ich, also nach dieser Krise eigentlich, das Ergebnis ist wirklich richtig gut. Wir hören ja gleich rein in den ein oder anderen Titel. Also
natürlich,
ich finde,
natürlich.
Ein großes Album von John Lennon.
Also zuerst mal ganz einfach die Single, die er selber gewählt hat und über die es auch einiges zu erzählen gibt. Aber das ist ein großes Album.
Whatever gets you through the night.
Und der geneigte Beatles-Fan und Elton John-Fan hört jetzt mal ein bisschen auf.
Ja, Elton John mit dabei. Ja. Unglaublich.
Es gibt diese schöne Geschichte, was auch wirklich wahr ist. Bei der Aufnahme hat Elton John zu John Lennon gesagt, Junge, das ist deine erste Nummer 1 Single. Und John Lennon hat ihn nur traurig angeguckt und hat gesagt, ach Quatsch, ich habe keine Nummer 1.
Never.
Und dann hat er gesagt, okay, wenn das die Nummer 1 wird, dann trittst du mit mir zusammen auf.
Genau. Und das Ding wurde Nummer 1.
Und sie sind auch
der Auftritt, das war der 28. November 1974, Madison Square Garden. Ja. Elton John vor ausverkauftem Haus und dann mit John Lennon auf der Bühne, der dann drei Songs, glaube ich, tatsächlich mitgesungen hat.
Der hat Lucy in the Sky with Diamonds, er hat natürlich Whatever Gets You Through the Night.
Und I Saw Her Standing There.
Was dann wieder, die Jungs haben sich ja immer gegenseitig Zeichen gegeben, weil I Saw Her Standing There ist ein McCartney-Song. Mhm. Und er spielt bei seinem ganz seltenen Auftritt, der ist ja kaum noch aufgetreten, spielt er dann einen McCartney-Song. Das heißt eigentlich nichts anderes wie
I Love You.
Hallo Paul.
Genau.
Das läuft mir gerade ein bisschen warm den Rücken runter, weil I Love You ist wirklich, ich glaube, es ist einfach so.
Mir läuft es auch warm den Rücken runter, denn es war tatsächlich der letzte Live-Auftritt von John Lennon. Also von daher ein denkwürdiger Abend da im Madison Square Garden.
Und dieser Auftritt hat auch noch einen romantischen Aspekt eigentlich, denn im Publikum saß niemand anderes als Yoko Ono.
Ja.
Die ist danach, ist sie backstage gegangen und hat gesagt, John, ich glaube,
dir geht's wieder gut.
Du kommst jetzt mal nach Hause. Ja.
Und er ist nach Hause gekommen.
Ja.
Genau. Nach 18 Monaten.
Für Beatles-Fans ist das ganz schrecklich gewesen, weil er hat in Los Angeles, es gab ja dieses legendäre Treffen zwischen ihm
und Paul McCartney. Ja, genau. Paul McCartney ist nach Los Angeles gekommen und John Lennon hat ihn eingeladen zu einer Jam-Session.
Ja.
Und war auch tatsächlich eine ganztägige Jam-Session, also nicht nur für eine halbe Stunde, sondern man hat da richtig den ganzen Tag gejammt. Gibt auch dazu eine Aufnahme im Bootleg. Und ja, man hatte gehofft, dass die musikalische Arbeit sozusagen auf Grundlage dieser Jam-Session weitergeht, aber John Lennon hat dann irgendwann gesagt, nee, machen wir nicht. Aber die beiden sind da richtig gut zu hören und ich glaube, Paul McCartney macht die Background-Vocals.
Und spielt Schlagzeug.
Und spielt Schlagzeug, genau.
Während der Zeit in Los Angeles war John Lennon zusammen mit May Pang. Das war die Sekretärin von Yoko Ono. Ist schon ein bisschen schräg, sie hat ihn quasi die Liebhaberin ausgesucht.
Wer macht sowas?
Ja, Yoko Ono.
Yoko Ono, da muss man schon sehr speziell gestrickt sein und man kann sich so seine eigenen Gedanken dazu machen, aber ist sicherlich eher ein ungewöhnlicherer Weg.
Es ist gar nicht so uninteressant, das Buch von May Pang von 1983, Love and John heißt es. Ich habe es wirklich mal gelesen und es ist eine schöne, ja, es ist jetzt nicht, ist ja keine Autobiografie, aber es ist so eine Zeit, die man mal so mitbekommt, die auch ganz, glaube ich, ganz bewusst, also das wird auch wirklich so zurückgehalten von Yoko Ono, Berichte aus dieser Zeit, um dieses Bild von John Lennon noch aufrechtzuerhalten. Und das ist schon ganz lustig. Also der hat es einfach echt krachen lassen in der Zeit.
18 Monate.
Das 18 Monate.
Muss man
Monate.
Sich mal vorstellen. Wir sind schon nach einem Abend und zwei Glas Wein am Ende unserer Kräfte. John Lennon hat es damals 18 Monate durchgezogen. Aber es ist auch wichtig, dass er da überhaupt die Kurve gekriegt hat. Man sagt das so beiläufig und macht sich darüber so ein bisschen lustig. Aber 18 Monate aus so einem Alkohol- und auch Drogensumpf dann wieder sich da selber rauszuziehen, um dann auch wieder neue künstlerische Highlights zu setzen, das ist schon... Ist schon ungewöhnlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch nicht selbstverständlich. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Gibt ja viele Rockstar, die das 30. Lebensjahr nicht erreicht haben.
Und er hat sicher auch das neue Männerbild mitgeprägt zu der Zeit. Was ich mich immer die ganze Zeit gefragt habe, ist, was machen wir eigentlich mit der Tatsache, dass John Lennon in Amerika war und der Rest, beziehungsweise Ringo Starr war auch in Amerika. Und die anderen beiden, George Harrison ist immer gependelt und Paul McCartney ist eigentlich immer in England geblieben. Da ja, wäre man es wahrscheinlich wie bei den Stones. Da gibt's ja auch, die wohnen ja auch überall und treffen sich einfach zu ihren Aufnahmen.
Wir müssen ich glaube einfach, darüber reden. Die vom Typ her sind die Jungs einfach ganz unterschiedlich. Ja. Also George und Paul vom Typ her eher ländlich orientiert und haben sich da ja auch, also Paul McCartney hat ja lange Zeit oder auch immer wieder in Schottland gelebt, auf seinem Landsitz. Er hat ja dann am Ende mehrere Landsitze auch gehabt, verteilt über Großbritannien. Und George Harrison, der dann im Grunde genommen eine zweite große Leidenschaft aufgemacht hat, nämlich die des Gärtnerns.
In Friar Park.
Friar Park mit einem riesigen Anwesen, wo er sich im Grunde genommen auch eigentlich im weitesten Sinne zurückgezogen hat und sich da eigentlich um seine Blümchen gekümmert hat.
Ja.
Und John Lennon war mehr der mondäne Typ, der halt diese Energie in New York, in Manhattan auch für seine Arbeit auch aufgesaugt hat und auch gebraucht hat.
Das Ding ist einfach nur, ich habe mir so die Frage gestellt, was ist in unserem Paralleluniversum? Aber es ist ja eigentlich kein Problem, weil das machen Bands.
Also das der machen eine Bands, lebt man halt muss ja nicht in einer Los Angeles. Stadt.
Genau, man trifft also, sich aber für
Aufnahmen. Man muss nicht in einer Straße leben, das ist schon klar.
Weil wir wollen ja auch ein richtiges Paralleluniversum haben, oder?
Aber ein ganz richtiges.
Und in diesem Paralleluniversum gibt es sicher noch mehr als Whatever Gets You Through the Night.
Übrigens die erste Nummer 1 für John Lennon in den USA. Welche Nummer ich großartig finde, What You Got.
Okay.
Können wir da kurz reinhören, weil das ist für mich eine so coole Blues-Rock-Nummer mit so viel Drive und auch eine Breitseite gegen Paul McCartney nach dem Motto, wenn gerockt wird, dann genauso. Dieses zornige Element von John Lennon. Einfach geil.
Also ich bin einer guten Nummer nicht abgeneigt.
Ja, das ist eine gute Nummer. Zweifelsohne, ja.
Die geht für ein Beatles-Album, geht sie.
Dann eine weitere Nummer, die natürlich auch gesetzt ist. Da sind wir schon bei der B-Seite. Number 9 Dream.
Ja.
Ja. Das ist auch ein ganz typischer John Lennon. Wieder so dieser in sich gekehrte Blick, da geht es um Traumsequenzen, eben Number 9 Dream und ich finde eine wunderschöne, ganz klassische John Lennon Nummer muss unbedingt aufs Beatles Album drauf.
Definitiv.
Ja.
Was ich aber schon interessant daran finde, ist, das ist echt eine ganz schöne Pop-Nummer, ne? Also für Herrn Lennon.
Findest du?
Ja. Ich mag die sehr gerne, aber es ist einfach so, es ist schon sehr Pop, ne? Also die Streicher und so.
Es gibt sicherlich einen kommerziellen Gedanken, der sich hinter diesem Titel verbirgt.
Definitiv, ganz bestimmt, definitiv. War auch ein großer Hit für John Lennon.
Eine meiner Lieblingsnummern auf dem Album ist noch Bless You, das ist der 50. Titel auf der A-Seite.
Ja, definitiv.
Ja, ja, diese gefühlvollen Geschichten, das ist einfach die Stärke von John Lennon.
Auch sehr jazzy, das passt gut zu den George Harrison Songs.
Ja, das stimmt. Jetzt der Einstieg. Da läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Reicht schon. Könnte an Yoko Ono gerichtet sein, die Nummer Bless You, ja. Wherever you are.
Definitiv. Es gibt auf der Nummer, gibt es auch eine Nummer, ich weiß noch nicht, ob das ist, eigentlich kann das gar nicht in unserem, aber ich will es wenigstens mal erwähnt haben, eine Abrechnung mit Alan Klein.
Der Manager.
Der Manager. Der die Beatles,
Moneymaker.
Genau, der die Beatles ja dann irgendwie, ja, letztendlich kaputt gemanagt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und
ist das Steel and Glass?
Steel and Glass.
Steel and Glass, ja. Ja, die Vergangenheitsbewältigung ist ja eigentlich bei allen Beatles immer wieder Teil und Thema der Alben.
Und es ist echt bösartiger Song. Es gibt ein Interview mit John Lennon, wo John Lennon sagt, ja, Paul hatte recht. So ein bisschen so sagt er, ja, ist ja gut.
Ich hatte recht.
Ja. Alan Klein war ein Arschloch. Ja. Alan Klein war ein Arschloch. Also muss man ganz einfach so sagen.
Ja gut, aber John Lennon war halt immer derjenige, der auch am Ende kritischer war und deutlichere Worte gefunden hat. Ja. Sexy aber, Sadie zum Beispiel auf dem weißen Album, ja, ne, wo es um den Guru ging.
Um den Guru ging, ja, ja.
In dem sie sich da zeitlang orientiert haben und irgendwann war auch klar, okay, der hat uns ein bisschen verarscht und entsprechend gibt's die Abrechnung in Sexy Sadie. Das ist so eine Linie.
Genau. Ne? Aber es ist jetzt nicht so der Song, wo ich sagen würde, es ist ein Beatles-Album-Song. Definitiv nicht. Also, es ist eine schöne Geschichte, muss man mal gehört haben, aber...
Nee, würde ich auch nicht reinnehmen. Schöne Geschichte ist der Aussteigertitel, ja, ja, ganz kurz. Ja. Julian, sein Sohn, war damals 11 und ist da am Schlagzeug. Hat Papa gesagt, komm, komm mal mit ins Studio, Junge. Ich zeig dir mal, wie es funktioniert.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Good. Komm, als Elfjähriger mit seinem Papa,
schon der okay.
John Lennon heißt, okay. Im Studio und dann Schlagzeug zu spielen. Das ist schon eine schöne Geschichte.
Schöne Geschichte. Aber kein Beatles-Album.
Nein, so. Überhaupt nicht.
Nein.
Eine Randnotiz.
Aber hier, ich wundere mich, warum kommt die Nummer nicht? Weil das ist eine Beatles-Nummer.
When you're down and out.
Also, hallo?
Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Titel an einige Kritiker auch gerichtet war, die vielleicht schon diese 18 Monate da in Los Angeles, wo John Lennon in so einem Tal sich befunden hat, dass da sicherlich einige schon händereibend gewartet haben auf das, was da kommen mag, künstlerisch, um es dann entsprechend zu zerreißen. Aber den Gefallen hat John Lennon seinen Kritikern damals nicht getan. Also das ist auch eine sehr feinsinnige, sehr sanfte, aber auch Abrechnung, ja.
Aber ich wundere mich, dass sie nicht von dir kommt. Ich finde, der Song,
das stimmt, ja.
der muss drauf.
Der muss drauf,
der muss definitiv drauf. Ja. Wir sind schon sehr voll.
Wie viele Titel haben wir?
Wir haben den Far East Man von George Harrison. Wir haben My Love von George Harrison. Wir haben den No-No Song von Ringo. Whatever Gets You Through the Night, What You Got, Ninth Dream, Bless You und Nobody Loves You von John Lennon.
Sind wie viel?
Sind schon 8 Songs.
Da müssen wir wahrscheinlich den Rotstift ansetzen, weil wir haben ja noch ein relativ erwähnenswertes Album vor uns.
Vorsicht. Ich sag nur Vorsicht, Vorsicht. Relativ erwähnenswert.
Sehr erwähnenswert.
Sehr erwähnenswert. Wir haben es ja nur nicht in 1973 reingenommen, weil nominell wäre es ja 1973 rausgekommen.
Es kam im Dezember raus, sozusagen als Vorbote oder inmitten des Weihnachtsgeschäftes hat man sich gedacht, komm, das machen wir noch im Dezember.
Und wir reden natürlich über den Künstler bei den Beatles. Wir reden über niemand anders als Paul McCartney. Das ist der Titelsong.
On the Run.
Das ist der Titelsong zu seinem Album.
Super Nummer.
Großartige Nummer.
Klar. Die Gang auf der Flucht, Band on the Run, kann man das so übersetzen? Ich glaube schon. Ne?
Und interessanterweise, es gibt eine Folge dazu bei den Musiklegenden, da habe ich das auch erzählt. Das ist ein Zitat von George Harrison. Der hat die Beatles immer Band on the Run genannt, weil er gesagt hat, also deswegen haben sie irgendwann auch aufgehört mit den Live-Auftritten. Deswegen wieder mal ein Bezug zu den Beatles.
Ja.
Sie haben es nicht sein lassen können. Ne?
Und die Kritiker waren, glaube ich, damals begeistert und haben gesagt, das ist jetzt der Durchbruch seiner Solokarriere. Genau. Und vor allem der Durchbruch mit zusammen mit den Wings. Also mit diesem Album haben sich die Wings sozusagen etabliert.
Er hat, das Cover ist relativ aufwendig gemacht. Da ist dieser Dracula-Darsteller drauf, ein bekannter Fußballer, die Band selber und noch ein Schauspieler. Mhm. Also eine Menge bekannte Leute sind da drauf, die so in einem, wie sagt man, das Spotlight von der Polizei gefunden werden. An einer Wand stehen sie. Und da ist er ist einfach groß wieder geworden, so.
Es gab allerdings innerhalb der Band gab es auch Reibungen, da ging es um Geld. Also ja. Paul McCartney war geizig ohne Ende, ein richtig schlechter Arbeitgeber. Die Jungs von den Wings, die haben Monatsgehälter bekommen und die lagen so oder Wochengehälter und die lagen in der Regel so bei $70 die Woche. Und zwar auch über einen langen Zeitraum. Ja. Obwohl die Konzerte entsprechend erfolgreich waren und auch die Plattenverkäufe. Und das fing da erstmal relativ schlecht an, sind auch zwei, glaube ich, ausgestiegen.
Genau, Danny Sable und Henry McCulloch sind ausgestiegen.
Aufgrund dieser finanziellen Geschichten, was ja. Paul McCartney eigentlich gar nicht nötig hatte.
Ein bisschen peinlich ist es schon.
Das ist schon ein bisschen peinlich. Aber er gilt halt auch als extrem tougher Geschäftsmann.
Ja.
Und ich glaube schon, dass er gewusst hat, was er da tut. Und im Nachhinein kann man ja sagen, Paul McCartney ist einer der reichsten Künstler der Welt.
Das ist definitiv so.
Und also so fing zumindest die Produktion an und dass da am Ende so ein Jahrhundertalbum bei rauskommt, hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht.
Es gibt so, er hat das auch mal in einem Interview gesagt, dass es auch ein bisschen so dieser Trotz war. Mhm. Die zwei gehen und dann fliegen sie nach Lagos. Die Flüge waren gebucht für sie. Und sie sind einfach, haben den Abend vorher angerufen und haben gesagt, wir kommen jetzt nicht mehr mit. Und es war so ein bisschen so, jetzt zeige ich euch mal.
Der Gitarrist auch ausgestiegen, ne? Ja. Und Paul McCartney hat gesagt, da wird kein neuer Gitarrist eingestellt.
Das mache ich
selber. Kein Problem, mache ich selber. Ja. Und dann hatte man ja diese schräge Idee, oder Paul McCartney, das Ganze in Lagos, Afrika aufzunehmen. Genau. Why? Warum? Man hat alle Möglichkeiten, die bestausgestatteten Studios der Welt zu buchen. Nein, man geht nach Lagos in ein Produktionsstudio,
was noch nicht
das auch noch komplett
war.
Schlecht ausgestattet genau. war, wo man auch noch bauliche Maßnahmen umsetzen musste, damit man ein gewisses Level, das kann ich nicht nachvollziehen.
Naja, er hat einfach mal auf den Listen geguckt. Wo gibt's denn so alles Studio und dachte sich, Lagos Afrika! Da gehe ich doch mal hin. Mittlerweile habe ich hier noch ich habe jetzt Band on the Run einfach mal aufgeschrieben, ja. Ne? Oder?
Ja, das kann man aufschreiben, ja.
Was von dem Song?
Das ist wieder so eine
Paul McCartney-Nummer,
wo ich denke, das ist so ein Titel, der geht ins rechte Ohr rein und der geht nicht mal durchs linke Ohr raus, sondern er geht gleich wieder durchs rechte Ohr raus. Ja, das ist mir halt dieses weichgespülte, das ist mir zu wenig. Das ist einfach für mich als Titel ist mir das zu flach. Einfach zu flach. spricht mich nicht an. Band on the Run, okay.
Okay, ich versuch's mit noch einem Song.
Das ist was anderes.
Da wird er jetzt schon ein bisschen,
andere Qualität.
Da wird er jetzt schon ein bisschen blässer hier. Jet, große Nummer.
Jet.
Ganz große Nummer.
Ja, nicht umsonst ist das bei jedem Live-Konzert einer der großen Höhepunkte.
Ich darf das mal aufschreiben?
Das darfst du sehr gerne aufschreiben.
Also Jet ist auch dabei. Band on the Run, Jet.
Paul McCartney hatte übrigens damals einen Labrador und der hieß so.
Genau.
Und da steckt nichts groß Philosophisches
hinter. Nee. Das Jet. Ist bei Paul McCartney immer
Hund.
So. Ja, ja. Es ist einfach sein
Wie heißt
Hund.
Ihr Hund? Jet!
Großartiger
ja,
Song.
Ja, Paul McCartney hatte immer viel zu sagen mit seinen Titeln. Ja.
Genau. Großartiger Song. Großartiger Song. Es gibt einen Song, ich weiß nicht, ob wir den auf dem Beatles-Album drauf haben, weil es wird immer gesagt, dass es letztendlich die Abrechnung mit Lennon ist. Let Me Roll It.
Ja, gilt aber so als freundliche Kritik in genau. Richtung Lennon. Ne? Also nicht so bitterböse wie John Lennon in How Do You Sleep, sondern komm, wir haben alle Fehler gemacht.
Ja. Und die Nummer ist aber auf der anderen Seite auch eine geile Live-Nummer. Geiles Riff.
Ja. Cooler Lick. Klingt sehr Beatlesque.
Finde ich auch.
Ja.
Das schauen wir jetzt mal auf. Da ist der John Lennon-Bezug. Normalerweise hat er sich nie so gedoppelt. Und das ist der typische John Lennon-Effekt mit der Stimme.
Dieses Gedoppelte, ja,
genau.
Was du ansprichst. Ja.
Aber eine gute Nummer. Saucoole Nummer.
Und die Geschichte, die dahinter steht, finde ich gut. Den Song selber, okay, den Lick eben war schon nett, aber im Großen und Ganzen so richtig überzeugend tut mich der Titel nicht. Du hast es aufgeschrieben, wir müssen dann in der Endabrechnung gucken, ob er tatsächlich bleiben darf.
Ich kann nur den Kopf schütteln, ja. Also ich will jetzt auch gar nicht hier irgendwie, es gibt da noch ein paar andere Songs drauf, die ich persönlich sehr schön finde, aber wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, das sind keine Beatles-Songs, sondern das sind Wings-Songs. Mhm. Sind einfach definitiv, also die Band fing langsam an, so ihren Sound zu kriegen. Zum Beispiel dieses Picasso's Last Words. Das ist Danny Lane, der da singt. Insofern funktioniert die, aber wäre eine schöne Nummer gewesen für John Lennon. Jetzt hätte er schön singen können, aber das ist Wings. Jetzt fangen die Wings langsam an, Wings zu sein.
Naja, wobei die Wings für mich immer Paul McCartney waren.
Ja, aber sie haben schon, aber es ist trotzdem so, die Harmonien und so. Schöne Nummer, aber keine Beatles-Nummer. Definitiv nicht. Es gibt da, ich habe den Song nur angeschrieben, weil ich will dir schon wieder eine Geschichte erzählen.
Welche?
Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman, der Schauspieler.
Hatte ein Dinner mit Paul McCartney.
Ja.
Und Dustin Hoffman hat zu seiner Frau gesagt, das ist Paul McCartney. Paul McCartney kann Songs einfach so schreiben. Und dann hat die Frau gesagt, okay, zeig's mir. Mhm. Und dann hat er sich die Zeitung genommen. Ja. Und da stand drin, dass Picasso gerade gestorben ist und seine letzten Worte waren. Und dann kommt der Picasso's Last Words, Drink to Me.
So ist das. Das können nur Genies.
Ja,
unglaublich.
Okay, das ist 1973 Paul McCartney, aber es ist nicht alles von Paul McCartney. Paul McCartney hat noch eine Single rausgebracht. Und zwar heißt die Hell on Wheels. Also, von wegen Rocken. Kann der auch.
Hell on Wheels. Der beschreibt irgendwie einen Land Rover,
genau.
Glaube ich, die Geschichte, ne?
Ist ein,
genau, ein Auto, Land Rover.
Genau,
ein,
es ist zwar geschrieben wie Helen, also
ja,
wie die
genau.
Frau, aber Hell on Wheels, also es ist die Hölle auf Rädern.
Ja.
Weil der Land Rover muss so runter gewesen sein.
Ja, aber das ist wieder so eine typische Paul McCartney-Geschichte.
Ja.
Ist, ja. Eine gewisse Belanglosigkeit. Hell on Wheels.
Geile Nummer.
Und da fahren die irgendwie nach Schottland, glaube ich, ne, mit dem Gerät.
Genau.
Da sitzen
genau.
Sie alle im Land Rover und singen.
Aber wir sind immer noch nicht, wir sind immer noch nicht fertig.
Das Ding kam als Single raus. Hätte ich unterbunden.
Hier, das ist die nächste Single. Junior's Farm, auch 1974. Da sind die Wings schon wieder 5. Das ist eine coole Nummer. Schreib's auf.
Schreib's mal auf. Für mich steckt ein bisschen wenig Beatles drin, obwohl
jetzt kommt
Paul McCartney.
Jetzt komm.
Okay, wir gucken am Ende, ob der Titel tatsächlich auf dem Album. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 12, 13 Titel. Also
wir hatten bis jetzt immer maximal 10, glaube ich, auf einem Album.
6, 7, das heißt, die Auswahl 9, wird da schon 10, ein bisschen 11, schwieriger. 12.
Wir haben 12. 12
Titel, ja.
12 Titel.
Moment.
Ja.
Wir wollen noch mal kurz in unser kleines Beatles-Quiz eingreifen, oder?
Schreckt mich jedes Mal so.
Moment, mal ganz kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben bisher in den vorhergegangenen Podcast-Folgen. Ja. Ich habe so ein kleines Beatles-Quiz geschenkt bekommen von meiner Frau. Kleine Kärtchen sind das Fragekärtchen mit 3 möglichen Antworten. Die lassen wir weg. Wir stellen immer nur die Frage und gucken, hast du was gefunden? Willst du eine Frage stellen oder soll ich?
Ich stelle jetzt mal eine Frage, weil ich kann jetzt endlich mal mit meinem österreichischen Dialekt hier glänzen. Also, wenn Sie mir bitte schön zuhören wollen. In Österreich, da traten die Fab Four nur ein einziges Mal in ihrer Karriere auf. Bitte schön, in welcher Stadt war das?
Es wird wahrscheinlich nicht Wien sein, weil das ist einfach zu offensichtlich. Vielleicht ist es Salzburg, die Stadt von Mozart.
Ich hab gerade was sehr Lustiges gemacht. Ich habe die Frage, ich weiß es nämlich auch nicht. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Es war Obertauern.
Ach, in Obertauern haben sie doch die Dreharbeiten zu Help gehabt.
Du bist schon.
Das ist ja Skigebiet und wir kennen ja in Help sind die Jungs ja
im Thema
Ski gefahren und das war meiner Meinung nach Obertauern. Ich bin mir eigentlich fast ganz sicher, nicht zu 100%, aber fast Obertauern. Ja, Skigebiet.
Und die Erklärung ist sehr süß. Wir werden sie in Österreich machen. Eigentlich waren die Beatles 1965 in Obertauern, im Salzburger Land eingerockt, um Szenen für den Film Hihi Hilfe zu drehen, der im Original Help hieß. Eines Abends, Regieassistenten Clive Reed feierte seinen Geburtstag, brachten sie die Bar im Hotel Marietta zum Brodeln. Himmelarsch und so. Wenn man da,
meine Güte.
Ein spontaner Clubauftritt der Beatles. Die Österreicher. Ein Shoutout an unsere österreichischen Fans. Bitteschön.
Also ich habe auch eine Frage noch rausgepickt für dich. Bisschen anspruchsvoller, könnte aber bei dir durchgehen. Wann trafen die Fab Four das letzte Mal zusammen?
Holy moly.
Das war 1969.
Das muss dann bei den Aufnahmen von Abbey Road gewesen sein. Wobei da ja auch teilweise John Lennon nicht da war, weil er einen Autounfall hatte. Aber ich weiß es nicht.
Die Antwort lautet, am 22. August 1969 kamen die vier Beatles auf Tittenhurst Park, einem von John Lennon und Yoko Ono frisch erworbenen Landsitz in der Grafschaft Berkshire, westlich von London, zum letzten Mal zusammen für eine Fotosession zum Kompilationsalbum Hey Jude. Die Aufnahmen kennen wir.
Das ist richtig. Das ist, wo sie alle die Hüte tragen.
Genau. Und, ja. Okay. John Lennon ganz in Schwarz, ein bisschen diese Zimmermannstracht, hätte ich beinahe gesagt, mit dem schwarzen Hut. Ja. Die letzte Session.
Die letzte Session, das war's. Wobei, ganz ehrlich, das stimmt ja gar nicht.
Nee,
im Paralleluniversum.
Haben sich ja nie getrennt.
Deswegen wusste ich die Frage auch nicht zu beantworten. Lass uns weitermachen mit 1974. Wir haben den Far East Man und My Your Love von George Harrison. Wir haben den No-No-Song von Ringo, der muss draufbleiben. Der ist
der lustigere Song.
Genau, die Novelty-Nummer von...
Passt zu Ringo. George passt. Auch, eine George-Nummer muss drauf.
Aber wir haben 2 George-Nummern.
Ich glaube, eine müssen wir rausschmeißen.
Eine müssen wir rausschmeißen. Ja. Dieses My Your Love ist gut, aber George, tut mir leid. Dann haben wir Whatever Gets You Through the Night.
Die Nummer 1 von John Lennon, glaube ich, unstrittig.
Ja, What You Got. Ist der Rocker?
Die Rock, Blues-Rock-Nummer mit sehr viel Drive. Mach mal Klammer. Okay. Setz mal eine Klammer.
Dann gibt's den Number 9 Dream. Das ist eine gute Nummer. Da ja, gibt's gar keine. Das ist
eine typische John Lennon-Nummer.
By Bless You, ja.
Bless You Wherever You Are.
Ja, ja, aber das würde ich auch.
Es hat so eine gewisse Ähnlichkeit zu Number Nine Dream.
Ja, genau. Ja? Das finde so ich irgendwie.
Von der ganzen Machart, vom ganzen Sound, von der ganzen Atmosphäre, es doppelt sich ein bisschen. Von da könnte ich mir vorstellen, dass wir einen der beiden Titel rausnehmen, nämlich dann in dem Fall Bless You. Bless You.
Und Nobody Loves You When You're Down and Out ist eine, das ist eine Beatles-Nummer. Das finde ich ist wirklich, das klingt wie eine Beatles-Nummer. Das muss drauf sein. Band on the Run, wir diskutieren nicht über Band
da
on the Run.
Da muss man nicht diskutieren. Nein, das ist ja am Ende ein Klassiker. Paul McCartney, eine große Komposition.
Jet, diskutieren wir auch nicht drüber.
Ja. Wie gesagt, man braucht nur die Live-Konzerte sich anschauen. Es funktioniert einfach.
Let Me Roll It. Spielt ja heute immer noch. Und Junior's Farm, können wir drüber reden?
Würde ich mal streichen. Okay. Also wir mussten einen John-Titel streichen, streichen wir einen Paul-Titel. Dann müssen wir wohl doch einen John-Titel nochmal reinnehmen. Ne?
Oder noch einen Paul, Junior's Farm. Ja, aber Junior's Farm ist irgendwie, da würde ich wirklich lieber Bluebird nehmen. Bluebird, Bluebird. Das ist wie Blackbird.
Kann man den nochmal anspielen?
Ja, natürlich kann man das mal spielen, bitte. Hallo? Was ich daran gut finde und konsistent für das Album, was wir hier haben, ist, dass es auch ein bisschen jazzy ist. Mhm. Wir haben dieses von George Harrison einen jazzy Song.
Genau, wir erinnern uns mit den leichten Pop-Elementen.
Genau. Wir haben von Lennon auch einen Jazz-Song und wir haben von McCartney noch einen Jazz-Song.
Und da passt es gut. Sehr schön aufgepasst.
Natürlich.
Ein feines Öhrchen.
Ich sag's dir. Also insofern Bluebird.
Okay.
Ich wiederhole, wir haben Far East Man, das ist der George Harrison Song. Wir haben den No-No-Song von Ringo Starr, einfach die Lachnummer. Whatever Gets You Through the Night, genau, What You Got von John Lennon.
Die rockige Nummer, mit also Blues-Rock-Nummer.
Gute Nummer.
Traumsequenzen, passt ja gut zu John Lennon. Ja.
Und Nobody Loves You When You're Down and Out ist ein Beatles-Song. Ja. Also es ja ist einfach, wenn man den hört, das ist ein
Find
Beatles-Song.
Find the Songwriting. Dillinches Songwriting würde ich es fast
sagen. Ja, aber es ist irgendwie ein Beatles-Song.
Ja, aber das ist schon wieder so ein Titel, das würde ich wirklich mal Paul McCartney wünschen. Mit so viel Tiefgang, mit so viel...
Band on the Run. Ich sag okay, nur Band on the Run. Hallo?
Jungs auf der Flucht.
Richtig. Jet.
Ja, die große Nummer über den Labrador von Paul McCartney.
Richtig. Let Me Roll It. Let Me Roll It. Mhm. Coole Nummer.
Ja.
Rocker.
Kann drauf.
Bluebird. Jazz-Nummer. Wir haben ja so 10 Songs. Erste Nummer. Wie starten wir dieses Album? Wir haben Great gestartet mit
I'm the Greatest. Ringo Starr.
Ringo Starr. Wir haben auch schon Alben gehabt. Wir müssen jetzt mal wieder mit einem, ich finde, wir starten, ja, wir Band on the Run.
Das beschreibt vielleicht auch ganz gut die Situation, in der sich die Beatles im Paralleluniversum vielleicht bald befinden werden.
Genau.
Das sind ja die Jungs auf der Flucht.
Genau, die Jungs auf der Flucht.
Hm? Mal gucken,
ich habe da so eine Idee. Also, Band on the Run. Okay. Band on the Run. Ja, so gehen wir raus. Dann kommt, was kommt dann? Dann kommt Whatever Gets You Through the Night. Die zwei starken Nummern hintereinander. So macht man das. Dann müsste eigentlich der Far East Man von George kommen. Und ich sag mal, den No-No-Song, den machen wir ganz ans Ende des Albums, oder?
Als Rauschmeißer.
Genau,
quasi.
Da schreibe ich schon mal eine 10 hin. Ja. Das heißt, wir haben die Nummer 1, Band on the Run, 2, Whatever Gets You Through the Night, 3, der Far East Man. Wir brauchen 4 und 5.
Number 9 Dream könnte ich mir gut als 5 vorstellen.
5 und davor Bluebird und wir haben eine fantastisches Listing. Band on the Run,
ja,
die Nummer 1. Whatever Gets You Through the Night, die Nummer 2.
Was für ein Einstieg.
Der Far East Man, sehr jazzy.
George Harrison.
Sehr jazzy und dann kommt gleich dahinter der jazzy Paul McCartney mit Bluebird.
Bluebird und dann.
Und dann A Number 9 Dream von
John Lennon.
John Lennon. Das ist eine erste Seite.
Hymn. Die Traumsequenzen für ein Traumalbum.
Mein Gott, warum haben die eigentlich uns nicht gefragt?
Eine Schande.
Das mit dem Paralleluniversum wäre einfach, das hätte richtig gut geklappt.
Womit beginnt die B-Seite?
Die B-Seite beginnt mit Jet. Wir haben dann, diesmal haben wir ein Album mit zwei McCartney. Was wird der Situation gereicht? Band on the Run, hallo, ist ein geiles Album. Danach machen wir What You Got. Das ist eine gute Nummer danach. Das ist
die rockige Nummer, ja, die Blues-rockige.
Und ging gleich weiter mit einem Rocker von Mr. McCartney, Let Me Roll It. Dann haben wir die Nummer 9, Nobody Loves You When You're Down,
Down and Out.
Geile Nummer 9.
Und Ringo Starr hinten raus.
Mit dem No-No-Song. Jetzt geht's um den Titel. Man könnte es fast Band on the Run nennen, aber ich weiß, das kriegen wir hier nicht durch. Das
Vielleicht gucken wir uns einfach nochmal alle Albumtitel an.
Die wir bisher haben.
Nummer 1, 1970.
Is Simple Things. Ja. Nummer 2 ist Give Me Some Truth.
Give Me Some Truth.
Geiles Album.
Ja.
1972 die EP.
Das enttäuschende Jahr.
Es ist wirklich ein enttäuschendes Jahr. Wobei die Folge muss uns jetzt mal loben. Die Folge ist nicht enttäuschend. Wir haben es einfach richtig gut hingekriegt. Da hieß das Album mit Don't Come Easy, weil es war halt nicht leicht. Und dann kommt 1973 der Knaller mit Great. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich gedacht, 74 würde das bessere Album werden. Aber 73 ist bisher, das ist mein Album, wo ich sage, wenn es das gegeben hätte, oh.
Hättest du den ganzen Tag geheult.
Also es ist so.
Great Volume 2.
Ich meine, ein John Lennon wäre es wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie das Album Greater nennen würde. Aber wie wäre es denn einfach, wenn wir dieses Album nennen würden? JPGR.
Die Abkürzung steht für?
John, Paul, George und Ringo.
Das ist insofern interessant, weil sicherlich viele Verschwörungstheoretiker sich mit diesem Kürzel befassen würden.
Ja.
Oder werden im Paralleluniversum.
Genau. Was meinen Sie damit?
Wofür steht das eigentlich wirklich?
Ja.
Und da kann man wahrscheinlich relativ viel reininterpretieren.
Man könnte.
Teuflische Botschaften.
Genau. Aber vor allen Dingen geht in deine Richtung so, man emanzipiert sich. Sie sind wirklich die Personen auf einmal. Man merkt sie schon so mehr. Mhm. Nicht mehr so dieses Beatles, dieses, wie die Stones immer gesagt haben, the four-headed monster, also das vierköpfige Monster.
Ja, nicht mehr die Fab Four.
Genau, sondern sie werden jetzt immer mehr und dann wäre dieses JPGR, das ist doch ein cooler Titel, oder?
Bin ich dabei.
Also, 1974, das Album der Beatles, JPJR.
Wie kann man das hören?
Das kann man über die Playlist hören, die wir natürlich unten verlinkt haben. Viel Spaß dabei, es ist ein großartiges Album. Aber es ist, ich kann dies gar nicht sagen, vom Gefühl her ist das Album aus dem Jahr davor noch ein
stärker.
Zacken stärker, konsistenter irgendwie.
Ist ein Gefühl.
Ja.
Klar ist, wir haben wieder ein großartiges Album zusammengestellt.
Und man fragt sich immer wieder, warum sind die vier nicht auf uns zugekommen, haben gefragt, sollen wir uns trennen? Sag mal, Olli, würdest du uns empfehlen, sich zu trennen?
Nein, auf gar keinen Fall. Bleibt zusammen, wir werden noch große Alben zusammen
produzieren. Große Alben. Und wir helfen euch auch bei der Sequenzierung der Alben und auch bei den Namen.
Sie hatten andere Ideen und andere Ziele.
Sie hatten besonders andere Berater.
Ja. Und andere Frauen hatten sie auch.
Das ist furchtbar. aber ich würde sagen, es ist eine neue Phase im Beatles-Universum. Dieses JPGR das zeigt auch irgendwie, wie es dann 75 wird. Das wird ein Album, wo man einfach individueller sein kann.
Das ist ja eh die Frage, was kommt da noch in den nächsten 5 Jahren?
Ja.
Wie werden die Playlists sein? Wie werden sich die Beatles entwickeln im Paralleluniversum? Das ist total spannend und ich freue mich drauf.
Definitiv auch. Also 1974 das Album JPGR, in unserem Paralleluniversum definitiv auf 5 Sterne von Rolling Stone.
Es müssen 5 Sterne sein.
Definitiv, definitiv. Es ist ein Beatles-Album. Hallo.
Viel Spaß beim Hören.
Viel Spaß.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.